Wir haben uns auch bei Konrad Elektronik so einen Piratensender gekauft. Den konnte man irgendwie so anschließen ans Mikrofon. Und dann haben wir Sendungen gemacht und gegenüber in der Eisdiele saßen dann irgendwie 7 Leute und haben die sich angehört.
Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kasper-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
Weg! Eieieiei, was ist die Woche über passiert? Ich bekomme eine Erkältung, das ist nicht so schön. Und außer, dass mir ein Z-Promi und Aushilfsmoderator mit einem Anwalt gedroht hat, als Feedback auf die letzte Folge mit Joe Fischer, weil ich ihn als tollen Geschäftsmann gelobt habe. Da ist aber bis jetzt noch nichts gekommen, außer von euch das positive Feedback zur Folge. Mit Joe Fischer, das ist ein feiner Kerl, der kommt bestimmt auch wieder. Der ist im Moment gerade im Kosovo und lässt sich seinen Land Rover komplett restaurieren in Pristina. Und ansonsten, wow, ich habe tolle Musik geschickt bekommen von Nils Zaug aus Leverkusen. Vielen Dank, lieber Nils. Der war krank, schrieb er mir, und hat das erste Mal mit Reaper Musik gemacht. Reaper ist auch ein Programm wie GarageBand. Und ich habe die Mail im Auto empfangen. Natürlich an einer Ampel. Und ich musste erstmal rechts ranfahren, weil ich so Gänsehaut bekommen habe. Also hört euch das Stück von Nils an, das kommt am Ende, und schickt mir Musik auf ziel@ponywurst.com. Also egal, mit welchem Programm ihr Musik macht, ich brauche Musik, die spiele ich dann am Ende. Ansonsten könnt ihr auch auf Facebook die Facebook-Seite liken oder Instagram. Das Ziel ist im Weg oder Andreas Loff auf Instagram. Mein nächster Gast ist Mike Nöcker, Moderator von Funk und Fernsehen, aber auch von meinem Lieblingspodcast Fußball MML, wo mit Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang über die Bundesliga unter anderem spricht. Es ist immer sehr lustig. Könnt ihr euch auch anhören, überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir reden über seine Zeit beim Radio Fernschreiber. Ein Piratensender und Maschinengewehrnester über den Favelas in Rio und wie er das Public Viewing am Brandenburger Tor erfunden hat. Viel Spaß beim Reinhören. So, bei mir sitzt Mike Nöcker. Herzlich willkommen im Tonmobil.
Vielen Dank.
Wer Mike Nöcker nicht kennt, das könnten im Podcast-Business wenige sein. Mike Nöcker ist wirklich Radiomoderator, Fernsehmoderator und Podcast-Host. Also das heißt, ich habe mir hier einen Profi ins Mobil geholt.
Im Grunde ja. Wenn, jetzt, wo du das so sagst, fällt mir das auch auf. Ja,
doch. Ja. Du bist bei Sky im Fernsehen zu sehen. Einmal mit Meine Elf, die Playlists der Fußballstars, die auch in einem Mobil stattfinden.
Das stimmt, die sind ein bisschen kleiner als deins hier. Hier ist, man muss sich das ungefähr, ich komme mir so ein bisschen vor wie Gaylord Fucker. Ich weiß nicht, ob dir
sagt. Ja, sagt mir was.
Ich glaube irgendwie Meine Braut, ihr Vater und ich oder irgendwie sowas heißt das, glaube ich. Also so groß ist das Wohnmobil, sehr amerikanisch, viel, viel mehr Platz als in meinem kleinen Wohnmobil, aber im Grunde genommen sind wir sozusagen Brüder im Geiste.
Wohnst du dann auch in dem Mobil?
Nein. Aber du auch nicht, oder?
Ich habe hier schon übernachtet. Ja,
hast du?
Also sogar hier vorne, wir nehmen das Mobil, ist immer noch im Mobil. Es ist eine Plane oben drüber, man sieht auch noch den Wasserschaden da oben. Mhm. Das wird demnächst ausgearbeitet, wenn es dann mal trocken ist. Aber ich übernachte auch, wenn ich dann zu Gästen hinfahre, was auch schon mal vorkommt. Also, und im Sommer dann auch öfter passieren soll.
So Trailerpark-mäßig.
Genau, das ist hier hinten. Ich zeige dir nachher mal, das Schlafzimmer ist relativ groß. Es ist wirklich auch ein Schlafzimmer. Aber in deiner ist ja komplett auch ausgelegt, so mit Soundschall-Dämmung.
Ja.
Das heißt, das ist komplett nur dafür da, das Mobil.
Ja, es ist, also es gibt ja einen Partner in Meine Elf, das ist Levi's, und tatsächlich teilen wir uns das Mobil so ein bisschen. Das heißt, hin und wieder sind die auch bei Promotions auf Festivals und ähnlichem, und dann wird es auch genutzt. Aber
was machen die dann da drin?
Also Levi's hat ja ein relativ großes Bandprojekt. Deswegen ist dieser Hashtag Support Music auch mit da drauf.
Ah, okay.
Das heißt, ganz oft spielen da tatsächlich auch Bands, also um mal kurz einmal die Levi's-Geschichte zu erzählen, auch wie wir zusammengekommen sind. Die sind ja Partner beim FC St. Pauli. Vielen Dank übrigens, dass ich aus einer St. Pauli-Tasse trinken darf, das ist sehr nett.
Ja, die hatte ich schon bereitgelegt, extra gekauft für dich.
Ja, wir haben uns irgendwann kennengelernt, Christian Weiß, der Marketingchef von Levi's und ich, ich habe die in der Loge besucht, weil wir für den FC St. Pauli von dort mal eine Sendung produziert haben und die Loge ist insofern toll, weil es eben nicht einfach nur ein Sponsoring ist, das ist im Übrigen bei vielen Partnern des FC St. Pauli so, aber es ist nicht einfach nur ein Sponsoring, wo einfach ein Logo drauf geklöppt wird und dann am Ende wird irgendwie Awareness und wie hoch wurde imagemäßig der Wert der Firma verbessert oder sonst was, sondern beim FC St. Pauli wird ja tatsächlich versucht, auch jeden Partner dazu zu bringen, eben irgendwo auch etwas zu tun, also irgendwas Gemeinnütziges, irgendwas Soziales. Und bei Levi's ist man auf die Idee gekommen, die Loge, die die haben, einfach von Montag bis Freitag zur Verfügung zu stellen. Und zwar für Kinder im Viertel, die dort die Möglichkeit haben, Musik zu lernen, zu üben.
Okay.
Das heißt, da steht ein Schlagzeug, da steht ein Keyboard, da stehen diverse Gitarren. Man kann dort Gesangsunterricht nehmen und es gibt halt dort jemand oder mehrere Lehrer, die den Kindern einfach Musik beibringen.
Das finde ich total spannend.
Ja.
Also das kann man sich da anmelden irgendwo. Wir machen übrigens, wir dürfen für alles Werbung machen.
Ist das
übrigens
so?
Ja, ja, ja. Ich kriege dafür nur kein Geld. Das ist das Problem.
Das ist anders als bei uns übrigens.
Ja, ja, ja. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja.
Nein, also man kann über die Website gehen, über die Vereinswebsite und eben dementsprechend dann unter Levi's gucken. Man kann es googeln. Es gibt natürlich auch unter levi.com dann in der deutschen Sektion unter Engagement, glaube ich, sind diese Musikprojekte mit dort zu finden und dort kann man sich anmelden, Kontakt machen und dann dementsprechend da tatsächlich seine Kinder dazu bringen, Musik zu machen.
Ich finde ja sowieso, ich habe mich da mit dem Thema mal beschäftigt, die Logen beim FC St. Pauli. Das ist ja sowieso so, dass man diese Loge, wenn man die mietet, ne, als Partner oder als Privatperson, dann kann man zu den Geschäftszeiten da ja auch immer rein.
Ja.
Ich stand mal kurz davor, eine Loge zu bekommen, weil ich einen potenziellen Hauptsponsor betreut habe und habe ich gesagt, wenn der als Hauptsponsor bei euch einsteigt, möchte ich keine Provision, kein Geld, sondern ich hätte gerne eine Loge. Das ist leider nicht
dazu. Das war ein großer Sponsor gewesen.
Das war ein sehr großer Sponsor.
Ja.
So, der wäre halt Hauptsponsor auf dem Trikot gewesen. Das ist aus verschiedenen Gründen, außerhalb des Mikrofons erzähle ich dir das mal, nicht dazu gekommen. Aber da hatte ich dann
überlegt. Keine Loge mehr frei.
Nee. Ja. Ach Gott.
Ja, lass
mal. Da hatte ich überlegt, dann mein Büro da reinzusetzen, weil da kannst du ja morgens hinkommen und was gibt's Schöneres, als auf den grünen Rasen zu gucken.
Absolut.
Also. Ja. Aber zurück zu dir und der Radiokarriere. Du hast 1989 bei Radio Schleswig-Holstein angefangen als
Gott, ja.
Junger Kerl. Es gibt ja auch noch so Visitenkarten, hätte ich mal gesagt, Autogrammkarten zu sehen auf deiner Seite.
Ja.
Da hast du richtig als Volontär angefangen?
Ich habe sogar als Praktikant, also ganz unten angefangen. Am 5. Dezember 1989 änderte sich insofern mein Leben, weil ich, es ist insofern ganz interessant, weil ich im Kindesalter schon immer quasi, wenn man so will, Radio gespielt habe. Das heißt, ich hatte mein Zimmer bei meinen Eltern in Ostwestfalen, in Gütersloh, unterm Dach und das habe ich umgebaut zu einem Radiostudio. Da stand also Mischpult und so weiter. Und wir haben uns auch bei Konrad Elektronik so einen Piratensender gekauft. Den konnte man irgendwie so anschließen ans Mikrofon. Und dann haben wir Sendungen gemacht und gegenüber in der Eisdiele saßen dann irgendwie 7 Leute und haben die sich angehört.
CB-Funk quasi.
Im Grunde ja. Und das Irre ist, dass ich aber in der ganzen Karriereplanung meines Lebens nie auf die Idee gekommen bin, dass ich möglicherweise Radiomoderator werden könnte.
Sondern eigentlich wolltest du?
Ich war damals politisch engagiert, bin dann nach Schleswig-Holstein gegangen, weil ich dem damaligen Bundestagsabgeordneten, mit dem ich da quasi zusammengearbeitet habe, dem habe ich quasi abgenötigt, dass er mich einstellt, damit ich mir mein Studium damit finanzieren kann und wollte eigentlich in Kiel auf der FH Marketing bzw. Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studieren. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass das Letzte, was Mike Nöcker studieren sollte, ist Betriebswirtschaft. Also es wäre wahrscheinlich irgendwie ein Desaster geworden.
Aber vielleicht hätte es ja auch geholfen einfach.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Volkswirtschaft hätte ich mal. Im Nachhinein hätte ich gedacht, irgendwie Volkswirtschaft wäre möglicherweise eher etwas gewesen, was ich hätte studieren sollen. Aber das nur am Rande. Und dann habe ich durch Zufall jemanden vom Radio kennengelernt und habe mir das so angeguckt und wusste irgendwie so am ersten Tag, als ich da war, okay, das will ich.
Wie fängt man da an als Praktikant? Was macht man da?
Naja, also damals war ja noch die Zeit irgendwie von da gab es ja noch Ticker, ne? Da hießen ja Ticker noch Ticker, weil tatsächlich irgendwie die ganzen DPA und
SID-Fernschreiber
da ja die ganzen Nachrichten sozusagen rausbrachten. Und damit fängt man an, in der Nachrichtenredaktion Ticker abreißen. Also heißt, irgendwann waren da irgendwie 5 Meter Papier rausgekommen und dann musstest du halt irgendwie die einzelnen Nachrichten dann so auf dem Tisch, wie man das früher so machte, ne, auf dem Tisch so abreißen und dann Nachricht für Nachricht in die vernünftigen Fächer dazu einpacken. Und dann kam halt irgendwann der Nachrichtenredakteur und hat sich angeguckt, was so alles in der Welt gerade passiert ist.
Das war noch richtig analog. Und ich erinnere mich noch, du bist ja ganz kleines Stück älter als ich vielleicht, ich erinnere mich aber als Kind gab es nur, so im Norden gab es bei uns NDR 2, Musik für junge Leute, Werner Fink und Wolf-Dieter Stube, noch so ein paar andere, die mir jetzt nicht einfallen. Aber
gestatten neue Platten, ja. Solche Sendungen.
Genau, oder NDR 2, der Club war immer, glaube ich, freitags 18 bis 20 Uhr, wo man dann am Kassettenrekorder stand und versucht, das Stück aufzunehmen und dass der da nicht reinredet. Und dann kam plötzlich RSH, wo halt auch fesche Musik gespielt wurde.
Pur.
Naja, aber ich meine, das war so, meine Kindheit war dann so gerade im Norden, war dann so Torfrock und so weiter, waren dann so die Hits. Ne? Und dann kam irgendwann RSH und ich weiß noch, dass es da fast eine politische Debatte drüber gab, dass sie einfach mal gesagt haben, wir machen die Nachrichten mal 5 Minuten früher. Das heißt, bei NDR hast du überall, bei den Öffentlich-Rechtlichen war um Punkt 19 Uhr sind die Nachrichten gekommen und RSH hat einfach gesagt, wir machen 5 Minuten früher. Und das gab eine Riesendiskussion. Also, aber was für ein wahnsinniger Marketing-Coup, fand ich.
Absolut. Und immer 5 Minuten früher informiert. Das war dann ja einfach ein simples Mittel, aber so funktioniert ja gutes Marketing in der Regel.
Du hast wahrscheinlich eine andere Radiolandschaft kennengelernt als ich als Kind. Gütersloh ist dann ja schon, da hört man ja, kann man ja schon englische Sender hören.
Also genau, einen, ne? Also BFBS. Ja. Und ansonsten gibt es ja, und im Grunde genommen hat sich ja an der Landschaft in Nordrhein-Westfalen nicht richtig viel verändert. Also den Privatfunk, den sie eingerichtet haben, der ist einfach so kompliziert, dass man das große Flaggschiff, den WDR, halt irgendwie nur so halb angreifen kann. Falls es dann doch klappt, ist es halt vielleicht ganz gut, wenn der WDR dann zumindest Gesellschafter beim Privatfunk ist. Also es ist ein völlig absurdes, Nordrhein-Westfalen ist radiomäßig ein völlig absurdes Land, hat aber, wie ich finde, tatsächlich so mit 1Live einen der tollsten Sender, die es in Deutschland gibt. Und BFBS war halt auch cool, weil es in meinem Großwerden, in sozusagen meinem kleinen Mikrokosmos Dachgeschosswohnung bzw. Dachgeschosszimmer.
Piratensender.
Genau. Aber es war so der Weg nach draußen. Also du hattest das Gefühl, irgendwie eine Nummer cooler zu sein, weil du halt einen englischen Sender gehört hast und nicht wie deine Eltern irgendwie WDR 2 oder WDR 4 oder whatever. Dann hattest du die ganzen, insbesondere am Samstag, hattest du die ganzen American Top 40, du hattest UK 100, also du hattest diese ganzen Chartshows, die dir einfach auch nochmal einen anderen Musikimpuls gegeben hat. Insofern war das schon lässig, ohne Frage.
Ja, also Norddeutschland ist wirklich da ja Wüste gewesen. Also für mich gefühlt als Kind gab es dann NDR 2 und das war's. Also ansonsten.
Aber viel besser war es in NRW auch nicht, muss man mal sagen.
Inzwischen höre ich gar kein Radio mehr.
Also ich habe einen neuen Sender gefunden. Ich bin zurück. Ich habe wirklich 10 Jahre, ich konnte es nicht mehr ertragen. Also auch mit dem Grund, warum ich beim Radio aufgehört habe. Oder nicht aufgehört habe, ist falsch. Irgendwann keinen Impuls mehr verspürt habe, Radio machen zu wollen, weil dieses ständige Aufsagen von irgendwelchen Linern und die Megahertz der 80er, 90er und das Beste von heute und jetzt ein Flitzerblitzer und dann geht's weiter mit Hamburg, Radio Hamburg Megastar Madonna. Das war mir irgendwie, das hat mich intellektuell ein bisschen unterfordert. Aber es gibt einen ganz tollen Sender, der mich zurück zum Radio gebracht hat, Deutschlandfunk Nova.
Ah, okay.
Und zwar habe ich Gott sei Dank in meinem Auto einen DAB Plus, heißt das so? Weiß ich, auf jeden Fall kann ich DAB-Radio empfangen.
Digital.
Digitales Broadcasting. Digital.
Es ist aber nicht on demand, ne?
Fucking geiles Broadcasting. So. Und das ist ein richtig klassischer Radiosender vom Deutschlandfunk und die fangen an, einfach wieder Geschichten zu erzählen. Und zwar ganz toll. Teilweise aus Forschung, teilweise aus Sachen irgendwie, die man in so einer schnelllebigen Welt gar nicht mehr so drauf hat. Und die haben einfach, die haben einfach Zeit und die erzählen die Geschichten aber nicht auf so eine oberlehrerhafte Art, wie man das irgendwie manchmal so aus Wortprogrammen kennt, wo man denkt, irgendwie so, ich schlafe gleich ein, sondern irgendwie tatsächlich, die haben so eine moderne Sprache gefunden. Und auch so, dass es meine Kinder
okay,
fesselt.
Okay, das werde ich mir mal anhören.
Ja.
Ich habe ansonsten auf langen Autofahrten früher immer, also wenn ich selber so von München nach Hamburg gefahren bin, was auch schon blödsinnig ist mit dem Auto, aber Deutschlandradio Kultur gehört. So, da gibt es dann mal die lange Nacht von über. Mhm. Und da habe ich mal zwei Fahrten gehabt nachts und das eine war die lange Nacht des LSD. Ja, das war wirklich, kann ich so empfehlen, weil das waren mehrere Reportagen über LSD bis hin, also medizinisch, kulturell und auch ein Interview mit dem Albert Hoffmann, der das ja aus Versehen erfunden hat und dann selber drauf gekommen ist, weil es ihm irgendwie ins Auge geflogen ist. Und das war wirklich, ich bin in Hamburg angekommen und ich wusste alles über LSD. Ich habe es alles wieder vergessen, davon mal ganz abgesehen. Und die andere Sendung war irgendwie über das erste Endlager-Projekt, was man mal irgendwo, also radioaktives Endlager. Und danach wusste ich auch viel, habe ich aber auch wieder vergessen. Aber das fehlt wirklich.
Gorleben oder so?
Nee, das ist ein anderes. Ihr könnt mir schreiben an ziel@ponywurst.com, wenn ihr wisst, wo das erste versuchte Endlager, was dann ein wirkliches Endlager wurde, gemacht wurde und wie diese Reportage hieß.
Der Salzstock bestimmt.
Ja, es ist ein Salzstock in irgendwo. Heute hat sich das ja so insofern geändert, dass wir, ich meine, Podcasts gibt es schon ganz schön lange, aber die Verbreitung der Endgeräte ist beim Enduser angekommen. Und wie es der Zufall will, hast du natürlich auch angefangen, Podcasts zu machen nach dem Radio.
Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich tatsächlich in und lustigerweise auch in verschiedensten Konstellationen, aber noch nicht zusammen, sowohl mit Micky Beisenherz als auch mit Lukas Vogelsang, als auch mit Sven Hasenkleber, meinem damaligen Kollegen bei Radio Schleswig-Holstein, an unterschiedlichen Orten gewesen bin und gesagt habe, ich möchte wieder Radio machen. Mhm. Und zwar möchte ich Radio machen, so wie ich das gerne machen möchte. Und wir würden gerne Wortstrecken haben. Das ist in der Phase gewesen, in der Fest und Flauschig noch bei, die hießen da nicht Fest und Flauschig, sondern Sanft und Sorgfältig. Genau. Und bei Radio 1 halt das machten. Und im Grunde genommen ja auch letztlich Steigbügelhalter für Podcast in Deutschland geworden sind, weil sie plötzlich dafür ja quasi geworben hat, dass es sich möglicherweise doch lohnen könnte, sich einfach mal eine Stunde irgendwo die Kopfhörer aufzusetzen oder neben ein Radio zu setzen oder was auch immer und einfach mal zuzuhören, weil das unterhaltsam sein kann und vielleicht informativ sein kann, aber auf jeden Fall eben einem eine schöne Zeit bringt.
Ja, und stört nicht beim Bügeln, finde ich ja immer das Schönste. Also es ist wirklich so, dass das halt...
Ja, wobei stört nicht beim Bügeln, da bin ich insofern kritisch, weil das immer der Satz früher beim Radio gewesen ist, der im Grunde genommen dazu geführt hat, alles gleich zu spielen.
Ja,
also das war immer die Herausforderung, war immer, du darfst nicht stören. Also man durfte nicht schreien oder man durfte irgendwie... Und ich habe mir halt immer gedacht, irgendwie so, wenn ich hier in einem Radiostudio sitze, wieso darf ich nicht auffallen? Also es ist ja völlig idiotisch.
Im Gegenteil, musst du ja eigentlich auffallen.
So, ich möchte irgendwie, dass die Leute sich entweder total aufregen über das, was ich gesagt habe. Das war lange Zeit im Übrigen so ein Versuch, den ich immer gemacht habe. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Hörertelefone blinken, nachdem ich irgendwie irgendwas moderiert habe, dann habe ich alles richtig gemacht, weil dann hören sie mir wenigstens zu.
Du hattest auch so eine Call-In-Sendung, ne?
Genau, ja. Das war eine Sendung, die hieß Partyline mit Sven Hasenclever zusammen, wo wir am Samstag um 21 Uhr bis 1 Uhr Partys vermittelt haben. Also entweder hatten Menschen Lust, eine Party zu machen, hat aber keine Freunde.
Das ist sehr traurig. So.
Oder andere Menschen waren irgendwie unternehmenslustig und hatten aber keine Freunde, die eine Party machten. Und die haben wir irgendwie zusammengebracht. Und interessanterweise haben die muss man sich mal überlegen, in heutigen Zeiten von Datenschutz. Die haben ihre Telefonnummer genannt auf dem Sender.
Wahnsinn. Ja. Also.
Und es war auch alles live und nicht geschnitten wie heute. Man glaubt ja immer, Radio ist live. Und in Wirklichkeit sind, glaube ich, 2% von Radio nur noch live. Der Rest ist einfach irgendwie... Also wir machen uns immer über Amerika lustig, dass die Live-Übertragungen 7% oder 10% 10 Sekunden irgendwie später kommen, weil man irgendwie dann noch auf den Stopp-Knopf hauen kann, falls irgendwelche Brüste oder sonst was
oder fuck gesagt
wird oder sowas. Fuck. So, das ist hier im Radio jetzt auch nicht viel besser. Also das meiste ist vorproduziert, jedes Interview mit einem Hörer ist vorproduziert irgendwie, weil man Angst davor hat, dass jemand fuck sagen könnte oder... Was auch immer. Ich weiß nicht,
wie viele Radiomoderatoren auch wirklich noch die Musik hören, die dazwischen gespielt wird. Also, ob die sich die Musik dann wirklich angehört haben oder einfach nur gesagt haben, hier kommt das nächste Stück und ist doch super. Ja. Nochmal zurück.
Ich schweife übrigens gerne mal ab.
Das macht nichts. Also, das ist ja das Schöne, du kennst ja selber, wir haben alle Zeit der Welt und wir können alle Schleifen drehen. Ich schneide das dann nachher um. Dass das nachher alles Sinn ergibt. Ja. Wie kam es denn zu Fußball MML? Ich meine, ich habe ja zwei M's jetzt schon hier gehabt. Ja. Ich habe mir für 2019 auch vorgenommen, das L noch hierher zu bekommen ins Mobil, damit ich da mal einen Podcast komplett habe von der Besetzung.
Es kam so, dass, also wir hatten diese unterschiedlichen, das habe ich ja gerade erzählt, bei unterschiedlichen Geschäftsführern von Radiosendern gewesen, tatsächlich vor allen großen Radiostationen, Privatradio, haben wir irgendwie vorgesprochen, haben Demos produziert, wie wir uns so eine Radiosendung vorstellen würden, worüber wir gerne reden würden und so weiter und so fort. Und das Absurdeste war, dass wir irgendwann als Kritik sozusagen bekommen haben, als wir so unsere Präsentation hatten, auch eine dieser furchtbaren Präsentationen, wo du irgendwie dein gesamtes Herzblut reinlegst und denkst, geil und das ist lustig und mega und so weiter. Und dann präsentierst du das 45 Minuten lang und du bekommst 45 Minuten lang keine Reaktion. Keiner verzieht eine Miene, keiner lacht, keiner und wenn sie wenigstens mal genervt an die Decke gucken würden oder sonst was. Nein, Handys in der Hand, nebenbei noch ein bisschen tippen, super. Seitdem.
Muss ich kurz zwischenhaken? So eine Präsentation von so einem Programm läuft ab, du erzählst ein bisschen was, Zielgruppe, tralalala, und dann spielst du ja einen Teil der Sendung ab, oder?
Genau,
nicht?
Also in diesem Fall war es mit Lukas zusammen, haben wir uns wirklich auch tatsächlich lange Gedanken darüber gemacht, was wir so gerne als Radiosendung machen würden und wie wir es machen würden und haben dann halt so. Ja, verschiedene Schnipsel aus dieser Sendung. Wir haben dann so eine Demo-Version produziert, eine Stunde, haben uns gedacht, naja, eine Stunde, das hört ja keiner. Also haben wir irgendwie Schnipsel daraus genommen, die wir dann nach und nach so ein bisschen präsentiert haben. Ich habe ein bisschen was drumherum geschrieben und ein paar Bilder da reingepackt. Und dann saßen halt eben vier Geschäftsführer ich glaube, privatfunkmäßig saß alles da, was Rang und Namen hat. Und dann passierte eben, einer war bemüht, uns zu folgen, der andere tippte auf seinem Smartphone rum und aber Reaktion kam irgendwie null. Und am Ende hieß es dann, eigentlich ganz schön, aber ihr seid nicht, das Problem ist, ihr seid nicht berühmt.
Ja, super.
Also um mal ein Beispiel zu nennen, wir verhandeln gerade mit Pocher. Und das ist eigentlich der Moment, wo du eigentlich packen musst.
Ja, eigentlich musst du gehen. Aber
und rausgehen musst.
Wenn du, aber dann.
Da hatte ich aber leider nicht die Eier dazu. Aber das hätte man einfach irgendwie machen müssen, weil das. Und zwar jetzt, also nichts gegen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Es ist auf jeden Fall was komplett anderes. Sagen wir mal so, es ist was komplett anderes, was Pocher macht, als das, was wir machen.
Ja, die so. Hätten sich doch gar nicht in die Präsentation setzen müssen, genau. Wenn sie einen Pocher wollen.
So. Punkt. To make a long story short, dann kam Philipp Westermeier und sagte, Philipp Westermeier, Gründer von Online-Marketing-Rockstars, einer der Treiber, was das Thema Podcast im Moment gerade angeht, und sagt, pass auf, Mike, hier kommst du vom Radio, mach mal Podcast. Ich sag, was ist Podcast? Und dann hat er mir das erklärt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bringe Micky und Lukas mit und wir machen irgendwie was mit Fußball. So, und dann ging's los.
Wir machen was mit Fußball, ist auch schön. Ja, wie lange macht ihr das jetzt schon?
2 Jahre so langsam. Ich würde mal sagen, im April, glaube ich, 2 Jahre. Ja. Wir haben ja so eine tatsächlich sehr auf uns aufpassende Community mittlerweile. Und irgendjemand hat neulich geschrieben, dass wir die 100. Folge, kurz vor der 100. Folge stehen. Ich glaube, im März oder im April oder so müsste es soweit sein.
Fußball MML, ich höre es sehr gerne. Vielen Dank auch für die schöne Zeit. Ich habe eine komplette Saison gehört, als ich mein Haus renoviert habe. Wirklich Binge-Hearing. Und ich hatte die Saison fußballmäßig gar nicht so verfolgt. So, also wirklich so nebenbei verfolgt, aber es war dann unglaublich schön zu hören, diese Spiele, die ich teilweise gesehen habe oder nicht gesehen habe, dann nochmal aus eurer Sicht erzählt zu bekommen, was halt passiert ist. Das heißt, man wusste ungefähr, wo man stand in der Saison, und dann wusste ich, in der nächsten Folge war die Voraussagung nicht dieselbe, die ihr gegeben hattet, oder hat sich einer drüber aufgeregt. Und es ist halt ganz schön, diese Dynamik, es funktioniert über die Dynamik von euch dreien, weil Fußball-Podcasts gibt es ja jede Menge. Mhm. Wahrscheinlich sogar mit Menschen, die vielleicht noch engagierter sind im Fußball oder ähnliches, sage ich jetzt einfach mal so. Aber bei euch funktioniert es über die Dynamik. Und ich habe das vorhin ja schon gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Top Gear, die drei Menschen, die da zusammenkommen. Und ich habe so das Gefühl, dass du bist so der James May, der so als älterer Cowboy den beiden jungen Hengsten so zwischendurch versucht, die im Zaum zu halten. Also du bist schon der ruhende Pol.
Kannst du das Ältere streichen? Aber dann gefällt's mir.
Ja.
Ist okay.
Aber die sind ja auch junge Hengste.
Ja,
noch,
ich,
ne?
Ich weiß.
Ich glaube, das ist also 90% des Reizes des Podcasts, ist die Dynamik, sage ich jetzt mal als Außenstehender.
Und ich glaube, es ist auch die Mischung, dass jeder in sich in seiner Rolle überrascht. Also um mal jetzt Micky zu nehmen, der natürlich irgendwie schon immer provoziert, dass er beim Hören, also dass man beim Hören darauf wartet, dass er jetzt irgendwie Uli Hoeneß
bitte. Ich bin so wochenlang damit rumgelaufen.
Oder wen auch immer nachmacht. Aber ich finde, Micky überrascht dann sehr oft. Zum Teil mit wirklich messerscharfen Analysen, zum Teil aber auch mit einem unfassbaren Wissen aus dem Fußball, so aus den 70er, 80er, 90ern.
Wer gespielt hat und wie lange und warum der dann weggegangen ist. Wahnsinn, ja. Aber das ist ja bei Lukas auch genauso.
Genau.
Der kommt dann mit irgendeinem Ergebnis von vor 20 Jahren, was dann in der Halbzeit passiert ist oder kurz vor der Halbzeit, wo man denkt, so, wow, wo hast du das denn hergeholt?
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was uns letztlich auch ausmacht. Also auf der einen Seite so ein bisschen diesen Satz gebrochen zu haben, Fußball und Humor funktioniert nicht. Fußball ist eine ernste Sache, darüber kann man nicht lachen. Das haben ja auch tatsächlich viele versucht in den letzten Jahren, immer irgendwie so eine humoristische Szenerie da auch mit reinzubekommen. Und es ist ja in der Tat immer nach hinten losgegangen. Ich glaube, das haben wir tatsächlich.
Auch im Fernsehen, ne?
Ja, also furchtbarste Sendungen, die da teilweise im Fernsehen gelaufen sind.
Wir nennen keine Namen,
aber einige davon wurden auch in Hamburg produziert. Naja, also, und ich glaube, damit haben wir gebrochen. Das macht den Zugang leichter auch für Menschen, die sich möglicherweise so mit Fußball nicht so sehr beschäftigen oder nicht so intensiv beschäftigen oder auch nicht jetzt daran, also nimm mal den Rasenfunk beispielsweise, das ist ein toller Podcast, der dir einfach wahnsinnig viel über Fußball erklärt. Das ist natürlich aber etwas für Fußball-Afficinarios. Ich sollte keine Fremdworte nehmen, die ich nicht aussprechen kann.
Das macht nichts. Wenn man sie im Kopf gehört hat, dann kann man das auch probieren.
So, wir sind dann halt irgendwie ein bisschen breiter, ne? Also wir treffen auch den Nerv von Leuten, die sich möglicherweise mit Fußball gar nicht so sehr beschäftigen.
Ich würde sogar noch weitergehen, und das sehe ich an mir, dass ich habe die Bundesliga in den letzten Jahren einfach fast abgelehnt, weil das war halt teilweise wirklich sehr, sehr langweilig. Ich würde sogar noch weitergehen, ihr macht auch wieder Lust auf die Bundesliga. Das heißt, durch den Podcast, wenn ich den höre, gucke ich mir auch dann nochmal die Spiele an, weil ich wissen will, wie es weitergeht.
Guck also, mal.
Wirklich, das ist sogar noch ein mehr. Wie viele Hörer habt ihr inzwischen?
Wir gehen an die 60.000.
Wow, das ist. Und ihr kriegt auch jede Menge Feedback. Das heißt, fleißige Community, die schreiben euch. Ich beobachte das ja so ein bisschen. Ich durfte ja auch mal, darf ich jetzt verraten, dass ich auch mal verantwortlich war für diese Videos, für einige
so,
von diesen
ja.
Videos.
Bitte,
bitte. Ja, das macht halt unglaublich Spaß. Also dann habe ich Micky irgendwann gefragt, ich habe ihm irgendwann mal was gebastelt und ihm das per WhatsApp geschickt, und dann hattest du mir noch den oder Micky dann den Ausschnitt geschickt, ja. Und ich habe dieses Video gemacht. Aber die Community ist auch sehr aktiv. Wie sieht denn das aus? Gibt es denn so auch Feedback von Fußballern?
Nee, tatsächlich nicht. Also Micky hat ja neulich mal erzählt, dass er hat ja mal diesen, also wer es noch nicht gehört hat, also wirklich schwerst zu empfehlen. Einer der großen Highlights von Micky Beisenherz als Uli Hoeneß ist der krampfhafte Versuch, bei Jupp Heynckes auf den Anrufbeantworter zu sprechen. In der Phase, in der es den Bayern gerade nicht so richtig gut ging und wieder die Spekulationen hochkamen, ob Niko Kovac gegebenenfalls wieder gehen muss. Und diese Verzweiflung hat er einfach live, und das ist übrigens, muss man auch nochmal dazu sagen, nichts geskriptet. Das entsteht einfach irgendwie in diesem Kopf von Micky in dem Moment. Es ist so wahnsinnig, wie er bei Jupp Heynckes auf den Anrufbeantworter spricht. Kann man bei YouTube oder ich glaube bei Instagram bei uns irgendwie im Kanal irgendwie auch nochmal hören. Und das soll tatsächlich auch Jupp Heynckes mal vorgespielt worden sein, der auch darüber lachen konnte.
Das kann ich mir vorstellen, aber ja. Ich meine, es sind ja auch so Kollegen von dir wie Lothar Matthäus, wird ja auch gerne mal aufs Korn genommen. Und hören die den Podcast? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß so, dass das, also es gibt einige im Umfeld, im Fußballumfeld, die den hören. Aber insbesondere Menschen, die immer mal wieder auftauchen in dem Podcast, da muss ich sagen, keine Ahnung.
Ich gucke gerade, ob ich hier ein Paket bekomme. Entschuldigung, dass ich da so unaufmerksam bin, denn der.
Ah, weil der Kollege von DPD, sag mal, ja. Der sieht aber auch ein bisschen derangiert
ja,
aus.
Ja, ja, diese Autos sehen teilweise wirklich derangiert aus. Aber der geht nicht zu mir, oder?
Nee,
okay. Dann können wir uns entspannen. Ansonsten hätte ich kurz mal Pause gemacht. Gab es denn da irgendwie schon auch rechtliches Feedback, so dass sich jemand aufgeregt hat und gesagt hat, einstweilige Verfügung
spricht? Leider noch nicht.
Also auch, hat sich Rinti gemeldet?
Nein, und das ist wirklich eine Sauerei. Also das muss ich jetzt mal sagen. Jetzt kriegst du dein Paket.
Okay,
und dann erzählen wir die Geschichte von Rinti.
Wir machen mal ganz kurz Pause. So, ich habe mein Paket bekommen.
Schön.
Das ist übrigens eine Flasche. Ich weiß nicht, wer mir eine Flasche geschickt hat.
Kann ich dir auch nicht beantworten.
Wo waren wir stehen geblieben? Rechtliche, Rinti hat sich nicht gemeldet.
Ja, genau. Schweinerei. Weil wir eigentlich Rinti, also ich würde mal behaupten, wir haben Rinti tatsächlich ein Stück Kult auch gegeben. Das ist ja eigentlich ein sehr... wie soll ich sagen?
Trockenes Produkt, fades Produkt.
Ein fades.
Ja, trocken ist es eben nicht, es ist ja, Hundefutter, ne?
Hundefutter trocken präsentiert, kann man das so sagen?
Doch, das kann man so sagen. Obwohl die Bandenwerbung ganz lustig ist. Also da läuft da halt der Rinti-Hund. Jetzt haben wir es nochmal genannt.
Möglicherweise ist das auch der Grund, warum sich Rinti noch nie gemeldet hat. Weil sie halt merken, irgendwie läuft ja auch so. Aber nein, die Geschichte war, dass Lukas irgendwann mal im Olympiastadion gewesen ist und diese Werbung gesehen hat und sich ein bisschen sozusagen humoristisch darüber geäußert hat. Und dann wurde irgendwie Rinti so Kult. Also wir haben uns dann quasi vorgenommen, Rinti so lange zu nennen, bis sie eben auf die Idee kommen, bei uns ein paar Slots mal zu buchen. Das haben sie dann überraschenderweise nicht gemacht. Aber es ist, seitdem kriegen wir Fotos. Irgendwie Community sieht Rinti irgendwo und schreibt uns auf Twitter irgendwie lustige Fotos. Neulich hat jemand oder vorgestern hat jemand getwittert, was von der Handball-WM bleibt. Und irgendwie Rinti als Tierfutter, und dann schrieb jemand darunter, dann hast du wohl noch nie Fußball-MMM gehört, weil dann würdest du das schon viel länger kennen. Also insofern ist das Ich finde es eine Sauerei, dass sie sich noch nicht gemeldet haben, weil wenigstens ein Special Event hätte ja mal drin sein können. Ne?
Ja, oder zumindest mal ein Dankeschön. Weißt du, jeder mal eine Dose Hundefutter.
So.
Also wir rufen auch nochmal auf. Ja. Ich habe noch nicht ganz so viele Hörer. Es sind irgendwie zwischen 2.500 und 3.000, je nach Folge. Aber wenn der Marketingverantwortliche von Rinti dabei ist, wenigstens mal so ein Präsentkorb.
Ja, finde ich, auch.
Hast du einen Hund?
Nein.
Ja, okay, aber.
Aber egal, du hast ja einen, dann kann ich ihn dir ja weitergeben.
Ach, sehr schön. Ansonsten läuft die Vermarktung ja über den Partner OMR. Das heißt, die schicken euch dann die Partner zu und ihr lest die Werbespots vor.
Ja, das klingt ein bisschen sehr, sehr statisch und langweilig.
Es ist aber sehr dynamisch.
Weil wir auch da ein bisschen dafür kämpfen mussten, dass wir einfach machen dürfen, was wir wollen. Und seitdem sind wir sozusagen vogelfrei, was das angeht, in der Gestaltung der Werbung. Wir kriegen natürlich ein Briefing, aber es gibt dann halt immer so Momente, wo wir unsere eigene Interpretation noch mit reinbringen. Und mittlerweile haben irgendwie alle Kunden gelernt, dass man uns das auch getrost geben kann. Also wir machen uns nicht lustig über die Marken, sondern wir versuchen sie irgendwie ein bisschen zu inszenieren und eben in unserer Art und Weise ein bisschen zu interpretieren. Und das läuft ganz gut.
Da gibt es ja dann auch immer noch so einen Bonus, ne? Sowas wie diese Matratzenfirma, die dann auch eine Matratze an Mickey schicken durfte. Und also das war ja wahrscheinlich nicht gebucht als Werbung, dass
das
es dann noch dann so einen Bonus hinterher gibt.
Das stimmt. Haben wir ihm, aber da muss man fairerweise dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass Casper, um die Matratze auch nochmal zu nennen, dass die quasi hier, Mickey, guck mal, Influencer, dem schicken wir jetzt mal eine Matratze, sondern die Geschichte ist, dass wir das Mickey zum Geburtstag geschenkt haben und dann bei Casper gefragt haben, ob wir irgendwie diesen 200 Euro Nachlass oder wie viel das auch immer war, wahrnehmen dürfen und dann haben sie gesagt, ach komm, so, wir schicken eine vorbei. So, und dann
ging die Geschichte ja auch noch weiter. Das ist ja ein schöner Bonus. Hörst du Gästels Geisterbahn?
Ich habe sie ein, zweimal gehört. Ich mag die beiden, also insbesondere mag ich Donny sehr gerne.
Ja.
Ich bin lustigerweise gar nicht so ein Podcast-Hörer. So, jetzt habe ich mich mal hier geoutet.
Um Gottes Willen. Aber Nils und Donny und Herm, die machen das sehr gut, aber die machen das auch sehr gut mit der Werbung. Also dieses freie Handhaben und einen Werbespot einfach mal zu interpretieren.
Mhm.
Und die machen ja noch eine Geschichte dazu, dass sie halt immer Blödsinn dazu erzählen. Ich kann das gar nicht nachmachen, aber auch gerade bei der Matratzenfirma, wo sie dann sagen, ah, ich habe so schlecht geschlafen. Und was mache ich denn da? Also ich habe mir schon so ein Holzbrett hingelegt und dann sagt der Nächste, ja, dann musst du doch mal was anderes probieren. Und das funktioniert ganz gut.
Aber der Punkt ist, und da, wenn wir jetzt mal quasi in meinen Zweitberuf verfallen, also sich noch um Marken zu kümmern und um Storytelling zu kümmern und so weiter und so fort. Daran sieht man ja letztlich mal, wie wichtig, also wenn Jung von Matt beispielsweise immer von der Content-Lüge erzählt, an solchen Momenten und wenn es nur sozusagen Mikro-Influencer sind, die in der Lage sind, Marken liebevoll aufzubereiten und in ihrer Zielgruppe dementsprechend zu präsentieren und dann du dann merkst, dass auch aus dieser Community wieder was zurückkommt, wie als Beispiel Casper, Casper, ich kann es nur empfehlen. Es ist das Lustigste, was wir je an Werbung gemacht haben. Es ist die dritte Folge unserer WM-Edition. Das weiß ich noch. Ich habe den Titel vergessen. Vielleicht kriege ich den gleich nochmal hin. Geht so ungefähr ab Minute 2, Minute 3 sowas los. Und die Idee war eigentlich, dass wir 30 Sekunden Werbung für Casper verkauft haben.
Das war das mit dem Memory-Schaum, ne?
Am Ende wurden es 7 Minuten oder irgendwie sowas. In der Tat, das war das Thema Memory-Schaum und so weiter. Aber also es ist brutal komisch, es ist furchtbar lustig. Und das Irre ist, dass es halt auf eine gewisse Form auch nachgeheilt hat, weil als Marcello beispielsweise sich während der WM verletzt hat, weil er im Hotel schlecht geschlafen hat, kamen natürlich Posts, dass er mal besser auf einer Casper-Matratze hätte schlafen sollen. Und dann macht Content, dann macht Storytelling, dann macht Native Advertising, wie diese ganzen tollen Worte eigentlich heißen, total Sinn. Weil du im Grunde genommen ja den Impuls hast von früher, kannst du dich noch dran erinnern, als wir Werberaten gespielt haben?
Ja, also, klar, natürlich.
So, also, genau, da hat man Werbeblöcke noch geguckt und das Spiel ging halt, wer konnte am schnellsten erraten, welche Marke es
genau.
ist. So, das sind ja die Momente gewesen, wo du dich mit Marken total gerne beschäftigt hast. Und wo du sie auch reingelassen hast in deinen Kopf, in dein Herz, in dein Leben sozusagen. Und ich glaube, dass das Podcast-Werbung, Storytelling, all diese ganzen Geschichten, dass diese Kraft da drin steckt, diesen Punkt wieder zu erreichen. Auf eine andere Art und Weise, logischerweise, als früher. Aber das Casper oder Rinti ist einfach das beste Beispiel dafür.
Ja, also der Memory-Schaum kommt ja dann in mehreren Folgen immer mal wieder vor. Ja. Also ich werde die Folge, wenn du sie mir nachher schickst und weißt, welche das ist, einfach in die Shownotes nochmal mit reinpacken.
Ja, gerne.
Und dann könnt ihr euch selber da mal ein Bild machen. Und, es ist auch dein, wie du sagtest, ja, zweites Standbein ist ja schon Kommunikation, Markenkommunikation, Integration von Marken in
Medien,
in das Medienumfeld und Inszenierung von Marken. Da sind wir ja auch nochmal Kollegen, nicht nur die Kollegen im Bus, sondern wir haben ja beide für die Fußball-WM 2006 durften wir Marken betreuen. Ich einen großen Telekommunikationsanbieter. Und du hast die Fernsehmarke Philips betreut und hast, sagen Gerüchte, eigentlich das Public Viewing am Brandenburger Tor.
Von wem hast du das denn gehört?
Ja, weiß ich nicht. Das,
ja, stimmt auch tatsächlich.
Eine große Recherche habe ich gemacht.
Zusammen mit meinem damaligen und heute wieder Partner Jan Wendt. Es gab eine relativ simple Idee. Philips, so wusste ich, hat damals 35 Millionen Mark bezahlt für das Recht, FIFA-Partner bei der WM 2006 zu sein.
Das war schon Euro.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Vertrag damals noch in Mark geschlossen worden ist, aber ist ja egal. Also vielleicht waren es auch schon Euro.
Entschuldigung.
Ja, aber waren es schon Euro?
Ja,
waren es wirklich 35 Millionen Euro?
2000 haben wir den Euro bekommen.
Das weiß ich, also entschuldige. Ich bin mir noch nicht sicher, wann der Vertrag geschlossen worden ist, aber unabhängig davon, okay. 35 Millionen Euro. Und ich wusste halt, dass die relativ wenig Geld haben, um, normalerweise sagt man ja immer, jeder Euro, der ins Sponsoring fließt, brauchst du noch einen Euro, um es auch zu aktivieren. Also diese nochmal 35 Millionen Euro on top zu bekommen, war völlig unmöglich. Das wusste ich und habe halt Ende 2004, würde ich mal sagen, präsentiert bei Philips, indem ich eine ganz simple Idee aufskizziert habe und gesagt habe, pass auf, wenn ihr das nicht aktivieren könnt, dann lasst uns einfach das zentrale Bild von der WM 2006 produzieren. Und das war in meiner Vorstellungskraft der größte Fernseher der Welt am Brandenburger Tor mit einem großen Philips-Logo drauf, weil ich mir dachte, vielleicht kommt ja möglicherweise sogar auch jemand und guckt da Fußball. und wenn da jemand kommt und da Fußball guckt und selbst wenn da keiner kommt, wird es zumindest einen Journalisten geben, der national wie international dieses Foto schießen wird. Und es wird sicherlich auch im Fernsehen einen Schwenk über Berlin geben in Live-Übertragungen, wo du dann diesen Fernseher siehst. So, das war meine damals naive Vorstellungskraft. Ja, dann hatten wir irgendwann 2005 so lange, also insbesondere mit meinem Partner Jan Wendt, so lange mit dem Berliner Senat verhandelt, dass wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich für Philips exklusiv die Fanmeile am Brandenburger Tor, die hieß damals noch nicht so, am Brandenburger Tor hatten. Also die gesamte Straße Brandenburger Tor bis hin zur Siegessäule hätte in meiner und unserer Vorstellungskraft blau-weiß sein sollen. Naja, das kam dann alles irgendwie ein bisschen anders, weil dann kam die FIFA, dann kam die Angst vor Anschlägen. Es war ja und gab überhaupt keine Erfahrung mit solchen Großveranstaltungen nach September 11. Ja, aber das war der Grund, warum das dann da stattgefunden hat. Zu dem Zeitpunkt, als wir das geplant hatten, hatte die FIFA noch, glaube ich, auf dem, wie hieß das, auf der Spreeinsel oder irgendwie sowas, ihr Fanfest geplant. Am Ende wurde es alles zusammengelegt, aber es ist tatsächlich meine Initialidee gewesen und mein kongenialer Partner Jan war in der Lage, dann dementsprechend die vertraglichen Voraussetzungen dafür auch zu schaffen.
Und das ist ja dann auch als Public Viewing Platz jetzt etabliert. Ja. Und
jetzt haben es auch ganz viele erfunden.
Ja, natürlich, aber in Wirklichkeit sitzt der Erfinder hier. 2006 war natürlich ein spannendes Jahr, die WM im eigenen Land zu erleben. Bei wie vielen Spielen warst du?
6 oder 7.
Ja,
und das Schlimmste war, dass ich hatte Karten für, und zwar hier top, also alles mit Essen und so weiter, für Deutschland gegen Argentinien.
Ja.
Und konnte nicht hin.
Oh nein.
Ja, schlimm.
Was ist da, warum konntest du nicht?
Das hat firmeninterne Gründe, okay, über die ich nicht reden möchte.
Reden wir nicht drüber. Ja, das habe ich nicht geguckt. Ich habe Deutschland, Schweden habe ich geguckt und ich war bei Portugal gegen, egal, auf jeden Fall gab es da 8 oder 9 gelbe Karten und ein paar rote Karten. Holland gegen Portugal war das, genau, in Nürnberg.
In Nürnberg habe ich gesehen, übrigens, das ist auch noch lustig, weil Jan und ich haben dann auch noch eBay betreut während der Zeit. Und eBay hatte ja, da haben wir sozusagen Ambush betrieben, weil eBay hatte keine Rechte an der WM. Und dann haben wir einfach gedacht, suchen wir uns doch das lustigste Team aus, was es bei der WM gibt. Und das war Trinidad und Tobago.
Ja.
Und dann ist eBay einfach Hauptsponsor von Trinidad geworden. Zum einen haben wir dann, was sehr lustig war, Leo Benhacker war damals Trainer. Haben wir am alten Millern-Tor noch ein Testspiel, ein WM-Vorbereitungsspiel, FC St. Pauli gegen Trinidad und Tobago organisiert. Da musste irgendwie in der Halbzeit musste Geld überreicht werden und so weiter.
In Umschlägen.
Ja, und ich war leider nicht dabei, aber ich weiß zumindest, schon damals hätte einem klar sein müssen, dass wenn dich der Verbandspräsident Jack Warner in den Frankfurter Hof in Frankfurt einlädt und in eine Suite und auf dem Tisch Tausende von Karten liegen,
ja,
dann muss dir klar sein, dass da das ein oder andere nicht mit richtigen Dingen zugegangen ist.
Also ist der verurteilt worden?
Er ist zumindest, ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er im, er sitzt glaube ich nicht im Gefängnis, aber ist tatsächlich insofern isoliert. Ich glaube, er hat dann irgendwie als Kronzeuge ausgesagt oder sowas, aber keine Ämter mehr und ob er die Insel verlassen darf, weiß ich auch nicht so genau.
Hausarrest. Ja, das ist schon eine schräge Zeit gewesen. Das mitzuerleben war wunderbar. Du bist jetzt aber auch bei der letzten WM, warst du auch vor Ort?
Nee.
Oder?
Warst du nicht
vor Ort?
Nee. Bei der letzten WM war ich nicht. Ich war bei beiden WMs dummerweise nicht vor Ort. Aber die letzte WM haben wir ja tatsächlich mit Fußball MML begleitet, mit 8 grandiosen Folgen.
Ach, ja, stimmt. Die letzte, okay, ich war noch eine davor. Ich war in...
Nee, aber nicht mal Brasilien, leider auch nicht.
Nee, aber hast du vorher nicht irgendwas in Brasilien gedreht?
Ich habe, sehr gut. Guck mal hier, du hast dich aber bis in die Fingerspitzen vorbereitet.
In Wirklichkeit bin ich Fan und Stalker seit RSH.
Ach so. Ich war im Mai vor der WM da, weil ich damals mit einer Agentur zusammengearbeitet habe, die eine Fußballplattform machen wollten, auch gemacht haben. Und wir haben uns so überlegt, wie kann man diese Plattform ein bisschen bekannter machen, auch Stichwort Storytelling, Content, also das Thema, was ja eigentlich jetzt so langsam erst seinen Höhepunkt oder zumindest einen signifikanten Nutzerkreis erreicht, haben wir uns über Storytelling überlegt, dass es doch eine wahnsinnig lustige Idee wäre, den weißen Brasilianer, Ansgar Brinkmann,
ja,
quasi nach Hause zu holen, also nach Brasilien, und mit ihm einfach Geschichten zu machen, wie Rio funktioniert. Und das haben wir gemacht, sind eine Woche da gewesen und haben sehr lustige Filme produziert mit ihm am Strand, beim Stand-Up-Paddling Touristenführer sozusagen durch Rio, wo wir an besonderen Orten gewesen sind. Wir sind im, was sehr beeindruckend war, in einer Favela oberhalb von Leblon gewesen und haben jemanden kennengelernt, der dort eine Fußballschule aufgemacht hat.
Ah, okay. Kann man das alles noch auf YouTube sehen? Gibt es das alles noch?
Ja. Also Ansgar, der weiße Brasilianer in Rio heißt es, glaube ich. Tolle Filme und insbesondere dieses Projekt ist großartig gewesen, weil derjenige, der dort Trainer war, hat einfach die simple Formel gehabt, irgendwie, wer Fußball spielt, nimmt keine Drogen, und hat eben in die Favelas diese Fußballschule gebaut, die dann natürlich im Lichte der WM plötzlich halt überlaufen worden ist von Nike, von Adidas, von anderen Marken und von uns, muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Wir haben allerdings, ich habe hin und wieder noch Kontakt zu ihm tatsächlich, aber er hat dann auch wirklich spannende Geschichten erzählt, abseits der Kamera, insbesondere in der Phase, wo für die WM einfach diese Favelas befriedet worden sind. Das funktioniert brasilianisch ein bisschen anders als Deutschland.
Kann ich mir vorstellen, dass da so ein paar Menschen reinwandern mit großen Gewehren und einfach mal sagen, so jetzt ist Schluss hier.
Also es funktioniert so, man stellt sich oben mit einem Maschinengewehr auf den Berg und wenn es dunkel wird, schießt man einfach auf alles, was sich bewegt. Weil man davon ausgeht, dass wer nachts auf der Straße ist, kann nur ein Drogendealer sein. Oder halt ein Konsument. Und so wurde das halt irgendwie dann ab, weiß nicht, 2013, glaube ich, oder so. Wann war die WM? 2014, ne? Vielleicht sogar ab 2012 schon betrieben. Und er hat tatsächlich die Geschichten erzählt, wie er morgens angekommen ist und erstmal über Leichen zu seinem Fußballplatz wandern musste. So, und dann kommst du da mal irgendwie als, wolltest gerade noch eine lustige Geschichte machen und dann musst du erstmal schlucken. Aber tolles Projekt auf jeden Fall. So ein bisschen auch so ein Projekt, wo man, das ist dann so der Moment, wo ich immer denke, ich wäre gerne reich, weil ich dann immer irgendwie so das Gefühl habe, das muss man alles unterstützen, möglicherweise auch noch koordinieren und einfach ja ganz viele dieser Projekte in ganz viele Problemzonen, Krisenherde und sonst was dieser Welt bringen.
Man hat ja, also das ist natürlich ein gutes Beispiel oder ein gutes Stichwort. Der Christian Suhr von Just People, den hatte ich ja auch hier, der unterstützt so eine Schule in Burkina Faso, dem Ese, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast, Sei wachsam, ist einer, der in Dresden studiert hat, Germanistik, er kommt aus Burkina Faso und hat da unten so ein Schulprojekt, unter anderem auch und Kinder mit Fußballtrikots zu beschenken. Mhm. Und da muss man gar nicht so viel Geld haben, um das zu unterstützen. Man hat nur ja begrenzt Energie, das ist so das Nächste. Weil man kann da natürlich hinfahren und sich drum kümmern und das auch allen Leuten erzählen und auf allen Kanälen spielen. Nur man hat eben auch begrenzt Energie, dass man auch nicht alle Projekte unterstützen kann, die man gerne unterstützen will. Und da wäre natürlich reich sein toll, dass man eben sagen kann, okay, dann wenn ich schon die Energie nicht aufbringen kann, kann ich da aber zumindest finanziell unterstützen.
Ja, und es ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass du ja quasi geflutet wirst. Also jeder lebt ja quasi mittlerweile in seiner eigenen Twitter, Instagram oder Facebook-Blase. Und wir haben ja nur Menschen, die nur Gutes tun um uns herum. Also wird halt irgendwie alles geteilt, geliked und kommentiert, was irgendwo so einen sozialen Touch hat. Was ja grundsätzlich auch toll ist. Das Problem ist nur, das ist halt, wenn du einen Kieselstein ins Wasser wirfst, dann macht das halt eben eine Welle. So, wenn du aber 50.000 Kieselsteine ins Wasser wirfst, dann entsteht einfach totales Chaos.
Richtig.
Und du weißt gar nicht mehr irgendwie, wo du zuerst irgendwie noch die Welle sehen sollst.
Wann hast du das letzte Mal gespendet? Bei so einer Geburtstagsaktion auf Facebook?
Das habe ich noch nie gemacht, tatsächlich.
Habe ich jetzt dieses Jahr mit angefangen und das geht ganz schnell. Das ist wirklich, also es ist erschreckend. Mit zwei Klicks und PayPal hast du da dann, ich habe so viel wie im letzten Jahr habe ich noch nie gespendet durch diese Geburtstagsaktion.
Ich warte ja noch bei diesen Spendenaktionen darauf, dass irgendwann dann tatsächlich doch nochmal, kannst du dich an diese E-Mails erinnern, dass irgendwo ein entfernter Verwandter gestorben ist und du musst ganz schnell 10.000 Euro überweisen, weil dann kriegst du 384 Millionen. So.
Ja.
So.
Ich habe auch interessanterweise mit dem Christian Suhr, ich habe da mal drauf geantwortet, auf so eine nicht eine E-Mail, sondern eine Frau, die mich auf Facebook kontaktiert hat. Und ich habe 10 Tage mit der kommuniziert. Und zwar sehr skurril. Gibt es irgendwann mal vielleicht als Hörbuch oder als Bühnenstück, Esther das Musical. Das war schon sehr, sehr lustig, weil die mit so Übersetzungsprogrammen arbeiten und dann in Deutsch geschrieben haben. Und ich habe halt so schräge deutsche Worte benutzt und Satzkonstellationen, dass die das nicht übersetzen konnten. Aber nochmal zurück zum Podcast. Du hörst selber gar nicht viel Podcast. Du hast bei mir mal reingehört. Das finde ich sehr schön, auch bevor wir uns getroffen haben. Aber hörst du sowas wie Fest und Flauschig, Gemischtes Hack oder?
Ja, also ich höre die alle, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie bei allen sozusagen jede Folge höre. Es kommt im Übrigen auch noch dazu, dass ich tatsächlich auch gerne Musik höre. Also sitze ich nicht nur im Auto und höre einen Podcast, sondern ich sitze auch ganz oft im Auto und höre einfach Musik. Das mache ich insbesondere jetzt öfter, weil mein Sohn spielt Fußball und das ist ein bisschen weiter raus. Das heißt, man muss also 20 Minuten hinfahren, um ihn abzuholen. Das sind so die Momente, wo ich gefühlt gerade alles so aufhole an gar nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich muss nochmal bestimmte Platten hören oder sondern einfach so dieses Gefühl der Ruhe, des Runterkommens, das löse ich im Moment gerade mit Musik oder tatsächlich mit Deutschlandfunk Nova. Aber ich komme jetzt in so eine Verteidigungshaltung irgendwie fest und flauschig kenne ich natürlich irgendwie in- und auswendig. Ich kenne auch, habe auch hier der Weg nach Ruhm ein paar Folgen gehört und so weiter und so fort. So, grundsätzlich finde ich das ja auch alles toll.
Es ist ja natürlich aber auch so ein bisschen, also ich merke das an mir, ich habe so viele Podcasts im Moment abonniert, dass ich in so einen Podcast-Stress komme. Also ja. Es ist so ein bisschen wie der Netflix-Stress, wenn man sieht, welche Serien man verfolgen möchte und dann kommt wieder eine neue Staffel raus, merke ich auch, dass ich beim Podcast hören, also gerade weil ich auch so ein paar amerikanische Podcasts habe, die halt wirklich teilweise zweimal die Woche gemacht werden, wird es halt wirklich stressig und ich muss halt wirklich sehr gut selektieren, wenn ich viel arbeite, wann ich wie Podcast höre und habe aber auch wieder angefangen, Musik zu hören aktiv, weil ich sonst gar nicht so viel Musik höre oder gehört habe die letzten Jahre, weil ich ja auch immer selber ein bisschen Musik mache und dann bin ich ganz froh, wenn im Auto mal gar nichts läuft. Mhm. Aber das hat sich schon komplett gewandelt, auch die letzten Jahre und durch die On-Demand-Dienste. Wie ist denn das? Was mir aufgefallen ist, ist dein Filmwissen und dein Serienwissen. Das ist
ziemlich low, ne? Aber ich bin mit Gernot Facker hier angefangen.
Ja,
also
auf jeden Fall. Das ist ganz großartig, ja. Aber es ist halt, Misery war halt, glaube ich, nicht vorhanden.
Doch, Misery war vorhanden, aber ich hab's nicht so mit Namen. Okay, also das, damit klar. Fängt's mal an. Ja, okay. Ja? Also ich habe ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis, was mich immer wieder auch in total peinliche Situationen reinbringt. Aber es ist nun mal so, ich habe mir mal tatsächlich sagen lassen von einem Arzt, dass es, du hast halt entweder, kannst du dir Zahlen merken oder kannst du die Gesichter merken oder kannst du den Namen merken. So, wenn du Glück hast, kannst du zwei Sachen von denen machen und bei mir ist halt irgendwie das Pech, dass ich immer ganz gut dabei war, mir Zahlenkombinationen oder Telefonnummern oder ähnliches zu merken. Bei Namen bin ich grauenvoll.
Bin ich genauso. Also das kann sein, dass wenn du dich mir vorstellst, ich zwei Minuten später den Namen vergessen habe.
So, und dann kommt halt sowas wie bei Misery, dass ich zwar weiß, welcher Film das war, aber ich wusste halt nicht mehr, dass er Misery heißt. So, das kommt auch noch dazu.
Ja, ja, klar. Aber Bang, Boom, Bang hast du dir dann nochmal angeguckt?
Den kannte ich tatsächlich gar nicht.
Was wirklich, also gerade, ich sag mal, in unserer Generation, ja. Wirklich eine absolute Lücke.
Absolut, ist. Absolut. Das habe ich dann auch gemerkt. Bang, Boom, Bang ist ein grandioser Film. Den habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt. Ich glaube sogar Geld dafür bezahlt, um ihn nochmal angucken zu können. Und hatte großen Spaß.
Ja, ich gucke den also bestimmt einmal im Jahr gucke ich den. Also einfach, weil ich Lust drauf habe, den nochmal zu sehen. Das ist wirklich interessant. Ja, gibt noch so ein paar andere, wo ich sage, so einmal im Jahr muss ich die gucken. Sowas wie Harpe Kerkeling, Kein Pardon. Mhm. Das ist einfach so, kommt so eine
Zeit. Mit dem großartigen Heinz Schenk. Doch,
ja, ne? Ja, ja. Heinz Wäscher. Heinz Wäscher, ja. Heißt er. Der die Kurega-Tabs noch vergessen hatte zu bezahlen. Wie geht es weiter? Wie geht das Jahr 2019 bei dir weiter? TV-technisch und podcast-technisch, wenn man da schon was sagen darf.
Also, weil wir ja eben so bei der Vermarktung waren, hat man mir neulich gesagt, dass das Fußball-MML wohl unter den Top 10, wenn nicht unter den Top 5 der vermarkteten Podcasts ist. Also das ist natürlich jetzt tatsächlich etwas so, dass wir, ich will nicht sagen, dass wir Blut geleckt haben, aber wenn du natürlich plötzlich feststellst, dass du einen sechsstelligen Umsatz mit einem Podcast hast, dann fängt man natürlich an, so darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht nochmal in den Bereich Bewegtbild gehen sollte. Was ist eigentlich irgendwie mit Fernsehen? Das ist dann aber eher eine strategische Überlegung. Überlegung, weil man sich ja durchaus auch irgendwie das, was man sich im Podcast aufgebaut hat, eben dieses Anonyme ja letztlich auch eben auch dieses Momentum, da ist es, das Momentum, dass man uns eben nicht sieht, sondern nur hört, dass man auch Mickey nicht sieht, wie er irgendjemanden nachmacht, sondern man hört nur die Stimme. Das kann ja ein ganz großer Vorteil tatsächlich auch für diesen Podcast sein. Also insofern muss man damit sehr, sehr vorsichtig sein. Man lässt sich natürlich irgendwie vom eigenen Ego und so weiter und so fort irgendwie so ein bisschen leiten bei dem Gedanken. Aber das sind so Überlegungen, die wir im Moment gerade tatsächlich anstellen und gucken, so was noch so geht.
Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann haben, glaube ich, einen Podcast auch zusammen, beziehungsweise eine Radiosendung. Und die haben dann zwischendurch mal angefangen, Kameras da reinzustellen. Also, um das dann auf YouTube zu stellen. Und haben nach zwei Sendungen aufgehört, weil sie gesagt haben, das zerschlägt die komplette Dynamik.
Das glaube ich sofort.
Weil du halt natürlich möchtest, du bewegst dich anders, du setzt dich anders hin, weil du denkst, da ist eine Kamera. Mhm. Und sprichst dann auch ganz anders. Also, als diese intime Geschichte, dass ihr sitzt ja manchmal zu dritt in der Kabine. Mhm. Manchmal passiert alles remote, da sitzt du dann alleine in Hamburg im Studio. Ja. Aber ich glaube, mir haben ja am Anfang auch Leute gesagt, du musst da noch Kameras reinpacken.
Ja, bin ich, verstehe ich total.
So, deswegen diesen geschützten Raum muss man schützen. Sky geht weiter. Die Meine Elf plus die Call-In-Sendung gibt es auch immer noch?
Die gibt es schon länger nicht mehr tatsächlich, seit zwei Jahren glaube ich sogar.
Ich gucke sehr wenig Sky. Ja. Das steht aber auf deiner Webseite.
Das liegt vielleicht daran, dass ich ungefähr genauso lange nicht mehr auf meiner Website war, um sie zu aktualisieren.
Okay, diese Sendung gibt es nicht mehr, das wusste ich natürlich.
Das macht nichts. Aber schön, dass du dich dran erinnerst.
Gott.
Die Website ist, beziehungsweise die Sendung ist im Übrigen, und wenn wir über 2019 reden, ist tatsächlich 08.000, du bist drauf, Call-In-Show bei Sky, mit Fans über Fußball reden, das ist tatsächlich, wenn man so will, das Biotop gewesen für all das, was jetzt 2019 noch kommen soll. Das heißt, insbesondere würde ich wahnsinnig gerne jetzt mal gesprochen als Besitzer meiner Firma und als, also das, was wir machen, ist Content im weitesten Sinne, Storytelling, vor allen Dingen aber etwas, was wir Social Media Broadcasting genannt haben. Das heißt, wir produzieren Live-Inhalte in Facebook, YouTube, Instagram oder Twitter Seiten von Marken, von Verbänden und so weiter und so fort. Also das machen wir für den FC St. Pauli beispielsweise, mit Levi's machen wir Meine Elf zusammen, mit dem DFB machen wir ein Fanclub-Radio während der Spiele der Nationalmannschaft und mit Volkswagen machen wir so einen interaktiven Talk zusammen auch mit Fußball MML während des DFB-Pokals. So. Und insbesondere das ist tatsächlich etwas, was entstanden ist durch 08.000, weil dieses Wissen, dass es auf der einen Seite einen totalen Bedarf gibt, bei Fans über Fußball zu reden, und zwar aktiv, nicht nur im Freundeskreis, nicht nur in der Sportsbar oder nicht nur in dem Moment, wo man eben Fußball gerade wo auch immer guckt, sondern eben auch in einer Sendung, geballt in einer Sendung.
Was ja bei Facebook auch super funktioniert, weil ihr da ja auch immer live dann die Kommentare mitkriegt und auch auf die Kommentare eingeht.
Genau. Und was insofern auch tatsächlich super funktioniert, weil das so eine Ebene hat, wo sich jeder bemüht, nicht den anderen zu beschimpfen oder in irgendeiner Form irgendwie was auch immer da reinzuschreiben oder die Marke zu beschimpfen oder einen Spieler oder whatever, weil du halt quasi incentiviert wirst dadurch, dass du halt ein Teil dieser Sendung sein kannst. Also habe ich, und das war damals schon bei 08.000 die Erfahrung, dass du halt merktest, du redest mit völlig normalen Leuten, manchmal wo du denkst irgendwie, oh, das war ein bisschen schräg jetzt vorgetragen oder was auch immer, aber grundsätzlich redest du mit total normalen Menschen über Fußball.
Was ja ganz besonders ist in den sozialen Medien, wo ja ansonsten auch gerne mal geschrien wird oder der andere sofort beschimpft wird. Oder eine Marke sofort beschimpft wird. Oder
Und insbesondere, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Volkswagen, die ja tatsächlich kritisch auch im Moment gerade mit kritischen Tönen umgehen müssen.
Habe ich nie was von gehört.
Nein, aber die sagen beispielsweise, also es gibt diesen Kanal, Partner des Fußballs, Volkswagen Partner des Fußballs, und darin machen wir diese Sendung. Und Volkswagen oder Jesper Garden, mein Ansprechpartner auf Volkswagen-Seite, sagt ganz klar, es gibt genau zwei Themen, wo wir uns nicht mit kritischen Kommentaren auseinandersetzen müssen. Das ist, eine ist, wenn wir was zum Thema Frauenfußball posten. Und das zweite ist, wenn wir was mit interaktiv, live und in diesem Fall mit Fußball MML zusammen machen. Und ich glaube oder habe ja tatsächlich irgendwie so noch ein bisschen, ich will nicht sagen, das Missionarische in mir, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es wird jetzt 2019 auch mal wieder Zeit, dass wir uns nicht nur bepöbeln, sondern auch miteinander unterhalten. Und dafür ist es gut, dass es Podcasts gibt. Und woran ich tatsächlich noch ein bisschen mich beteiligen möchte, ist auch in diesen sozialen Medien mal wieder eine vernünftige Diskussionskultur reinzubringen. Das ist so ein bisschen so das Ziel mit ein paar Projekten, die wir dieses Jahr starten werden, zusammen mit Sky starten werden, möglicherweise auch mit ganz anderen Themen. Ich persönlich interessiere mich tatsächlich auch sehr für Politik. Also auch da hätte ich großen Spaß daran, vielleicht mal in der zweiten Jahreshälfte nochmal irgendwie etwas aufzubauen, wo eben einfach nicht nur, ja, es gibt ja nur Nazis oder Weltverbesserer.
Es gibt 0 und 1 im
ja,
Moment.
Genau. Ja, genau. Es gibt nur 0 und 1, das ist ein schönes Wort. Es gibt 0 und 1 in der politischen Diskussion. Und es gibt aber eben ganz viele unterschiedliche Standpunkte. Dem anderen wieder zuzuhören. Ding ist ja auch, man geht ja einem auch so schnell auf den Leim. Ne? Wir haben neulich, Micky hat neulich im Podcast gesagt, da ging es um die finanzielle Ausstattung eines Fußballvereins und hat dann den Satz gesagt, dass der FC Bayern das Bayer Leverkusen in Europa ist.
Ja,
das ist aber nicht bezogen gewesen auf, keine Ahnung, keine Titel geholt oder Spieler irgendwie zu früh. Es war nur die Beschreibung der finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern im Vergleich zu PSG oder zu Man City oder. So, jetzt haben wir diesen Satz genommen, haben ihn als Instagram-Story und als Facebook-Dings, Instagram hier Foto, quasi mit Zitat über den Instagram-Kanal von Sky rausgehauen, also 450.000 Abonnenten. Ja, da war aber was los. Und das ist so schräg. Also
die Leute lesen teilweise auch nur, was sie lesen wollen oder springen auf ein Wort an. Ich poste ja auch ganz gern mal Gedanken und ich habe neulich mal gepostet, dass mir die Lemminge vorm Fanta-Automaten mit den Plastikflaschen, die nachher in ihr SUV steigen und das teure Evian-Wasser in Plastikflaschen kaufen, dass die mir auf den Keks gehen und schrieb dann und dann fahren sie nach Hause und machen nochmal ein veganes Essen.
Genau.
Da hätte ich auch irgendwas anderes schreiben können, außer veganes Essen. Aber da habe ich sofort Ärger von, was hackst du auf Veganern rum? Ich so, nein, es ging um Pfandflaschen.
Ja.
So, also selbst in deiner eigenen Community lesen die Leute wirklich nur noch Stichworte und gehen dann gleich auf die 12. Also die Regler sind alle auf 11 oder 10, wie man so schön sagt.
Kann ich eigentlich, willst du Schluss machen oder kann ich mal kurz für kleine Podcaster?
Wir sind eigentlich so weit durch. Ich würde jetzt noch so einen Endmonolog von 15 Minuten von dir erwarten. Ja,
nein, ja, Mike. Keine Probleme.
Ich werde das weiter beobachten. Wann kommt die nächste Sendung raus?
Morgen, also vor 2 Wochen.
Okay, also der Podcast kommt dann ja später, dann ist die Sendung schon gelaufen. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in 2019 mit MML und all den anderen Projekten und werde das auch aus der Ferne beobachten.
Sehr gut.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Schön, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung und ich überlege nochmal, Size matters, wie ich gerade feststelle, was den Wohnwagen hier angeht.
Ja, wir werden da im Sommer, werde ich den auch mal vor die Tür fahren und dann können wir ja mal einen Größenvergleich machen.
So machen.
Ihr hört jetzt Musik. Viel Spaß, vielen Dank.
Weg für dich das Ziel ist. bist du vermutlich buddhistischer Schaffner. Also den Camper klar zum Entern. Der nächste Gast ist gebucht und startklar. Nimm den weißen Fleck auf der Landkarte. Starte das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören. Beim Gang auf zertretenen Landmarken. Denn das Ziel ist im Weg.